Sozial geht immer. Der Podcast des SOVD Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Einmal im Monat diskutieren wir soziale Fragen und Problemlagen, haken nach und geben Antworten. Immer im Blick soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Chancengleichheit. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sozial geht immer vom Sozialverband SOVD hier in Hamburg. Mein Name ist Susanne Ralf.
Mein Name ist Klaus Wiecher, ich bin Landesvorsitzender des SOVD.
Heute zu Gast haben wir Frau Karin Heist. Frau Heist ist schon seit sehr langer Zeit bei der Hamburger Körperstiftung aktiv und entwickelt vor allen Dingen Projekte, die sich mit der Integration von Menschen in der Stadt beschäftigen. Vor allen Dingen ist das Thema Alter und demografischer Wandel ihr Thema. Herzlich willkommen, Frau Heist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Wiecher, Frau Ralf. Es ist sehr schön, bei Ihnen zu sein.
Es geht um die altersfreundliche Stadt oder age-friendly city im europäischen Sprachgebrauch normalerweise beschrieben. Was ist denn die age-friendly city eigentlich genau?
Also vielleicht fange ich noch ein Stück vorher an. Ich glaube, eine altersfreundliche Stadt brauchen wir deshalb, weil unsere Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, stark altern. Und wir glauben, es ist einfach lokal vor Ort zu gestalten, dieser demografische Wandel. Das ist kein Damoklesschwert, was über uns schwebt, wenn wir älter werden. Aber wir müssen es vor Ort in der Kommune anpacken. Und da gibt es einfach ein Leitbild, ein sehr interessantes, der Weltgesundheitsorganisation, was eine altersfreundliche Stadt sein könnte.
Vielleicht darf ich, bevor Sie da einsteigen, nochmal sehr deutlich sagen, das müssen wir in das Bewusstsein der Hamburger Bevölkerung einpflanzen und vor allen Dingen der Politik. Das ist nicht so, dass das vielleicht kommt oder eventuell, sondern es ist ganz sicher, dass 2030 ungefähr 30% der Hamburger Bevölkerung über 60 Jahre alt sind. Die Zahl der Hochaltrigen, also über 80, wird dramatisch zunehmen. Und das müssen wir in den Blick nehmen.
Da haben Sie vollkommen recht, Herr Wiecher. Und auch das begegnet mir immer und überall, auch in der Wirtschaft. Man spricht das Wort demografischer Wandel aus, hat aber eigentlich ansonsten eine große Verdrängung.
Es gibt noch einen Punkt, den ich dazufügen möchte. Das Thema Armut wird oft dabei ausgeblendet. Tatsache ist aber, dass gerade die älteren Menschen, das kann man an den Statistiken auch erkennen, aber auch an vielen Begegnungen in der Stadt, immer ärmer wird. Und das ist ein Punkt, den wir auch in den Mittelpunkt stellen müssen. Es geht um Begegnungsstätten, es geht um kostenfreie Teilhabe und ähnliches mehr.
Absolut. Altern ist, glaube ich, immer differenziert zu sehen. Ökonomische Verhältnisse bedingen sehr unterschiedliches Alter, gibt aber auch noch andere Merkmale. Ja, was ich einfach sagen wollte zur altersfreundlichen Stadt. Nach der WHO, die ihrerseits vor 15 Jahren viele Städte weltweit befragt hat, wie geht ihr um mit Alterung der Gesellschaft? Was gehört dazu? Was ist kommunale Aufgabe? Gibt es jetzt einen wirklich spannenden Katalog von Handlungsfeldern, der vorgeschlagen wird für eine Stadt, die sich besinnt, tatsächlich zu reagieren auf ihre Alterung? Und da gehören dazu natürlich Infrastruktur. Eine Stadt muss Mobilität, muss Nahverkehr garantieren für ältere Mitbürgerinnen. Eine Stadt muss einen öffentlichen Raum barrierefrei gestalten. Es gehören interessanterweise zur altersfreundlichen Stadt, aber auch ganz soziale Handlungsfelder dazu. Es geht auch darum, dass Menschen nicht diskriminiert werden, dass wir auch wirklich denken an Menschen, die vielleicht eine internationale Familiengeschichte haben, ganz andere Erfahrungen im Alter machen. Und es zählt zur altersfreundlichen Stadt natürlich auch das, was in der Kommune sowieso zur Aufgabe gehört, Gesundheitsdienstleistungen, Begegnungsorte oder eben auch Information. Ich muss auch wissen, in einer Stadt, in der ich gut alt werden will, was gibt es? Wo kann ich hin? Wo kann ich mich informieren? Welche Ansprechpartner gibt es?
Das sind Punkte, da sprechen Sie uns aus dem Herzen. Das sind die Punkte, die uns wirklich an dieser Stelle bewegen. Also gucken wir uns die Infrastruktur an und die öffentlichen Plätze. Es geht ja immer um Barrierefreiheit und es geht immer darum, dass man auch anerkennen muss, dass man im Alter vielleicht nicht mehr ganz so schnell ist, nicht mehr so sicher auf den Beinen. Und es ist erforderlich, dass man zum Beispiel von Bank zu Bank gehen muss, also nicht von der Deutschen Bank zur Commerzbank, sondern von einer Ruhebank und Aufenthaltszonen hat. Im Winter zum Beispiel sind diese Bänke gar nicht nutzbar, also weil die sind nass, verschneit und so weiter. Das heißt, wir müssen richtig neu überlegen, wenn wir so viele ältere Menschen haben, wie machen wir das eigentlich und wie können wir es schaffen, dass diese Menschen an der Gesellschaft richtig an jeder Stelle auch teilhaben können.
Da sprechen Sie mir jetzt wiederum aus der Seele. Also Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität, Orientierung im öffentlichen Raum, das ist sehr wesentlich. Ich würde aber die altersfreundliche Infrastruktur schon auch noch sehen, weitergehend als nur in Anführungsstrichen die Barrierefreiheit. Es geht eben auch darum, dass ich tatsächlich Anreize habe als älterer Mensch, das Zuhause zu verlassen, mich im öffentlichen Raum wirklich wohlfühle, dass ich mich sicher bewegen kann, dass ich auch teilhabe auch schon in öffentlichen Orten stattfinden kann oder erst recht, das ist, glaube ich, ein Thema, zu dem wir noch kommen, an Anlaufstellen, an Treffpunkten, an bebauter Infrastruktur, die ich eben als älterer Mensch auch aufsuchen kann.
Herr Bicher, Sie sagten, dass gerade 30% der Hamburgerinnen und Hamburger wird irgendwie Anfang der 30er Jahre, das sind ein Drittel aller Hamburger. Und die Frage ist ja auch, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Wie leben die hier noch in der Stadt? Wo kommen die zusammen? Kommen die überhaupt zusammen? Wie wird das aussehen? Können Sie dazu Prognosen abgeben?
Na, vielleicht ist es jetzt auch wichtig, an dieser Stelle nochmal zu differenzieren. Ich glaube, Herr Wicher, Sie haben stark jetzt im Blick Menschen, die jetzt alt, vielleicht sogar hochaltrig sind, was uns vor allem ab 2030 oder ab jetzt schon sehr beschäftigen wird, sind ja die Babyboomer-Generation. Die großen geburtenstarken Jahrgänge, die erst anfangen, ins Alter zu wachsen, die jetzt gerade anfangen, verrentet zu werden, etwa 1 Million Menschen pro Jahr, die sich aber natürlich in keiner Weise alt fühlen oder in keiner Weise zunächst, glaube ich, das, was Sie gefordert haben, adressieren würden. Da geht es noch nicht um die Barrierefreiheit, da geht es tatsächlich um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, das noch von vielen auch sehr selbstständig natürlich bewältigt werden kann. Die Babyboomer sind eine im Wesentlichen gebildete, wohlhabende, aktive, gesündere Generation. Also die Bedarfe werden sich sehr ändern, ohne dass ich in Abrede stellen will, dass wir natürlich Hochaltrigkeit oder ältere Menschen und spezifische Bedarfe auch jetzt schon im Blick haben müssen. Armut. Die Sie genannt haben.
Sie haben recht, nicht? Die Gesellschaft wird sich vielfältig entwickeln und die Interessen und Bedürfnisse älterer Menschen wird sich wandeln. Also ich denke auch zum Beispiel an die Digitalisierung. Wir wissen ja, dass das zunehmen wird und wir wissen auch, dass die ältere Bevölkerung durchaus in der Lage ist, daran teilnehmen zu können.
Oh ja, in hohem Maße sogar. Ich glaube, das wäre auch ein falsches Altersbild zu sagen, da sind nur Bedarfe, wir müssen nur Menschen ertüchtigen. Im Gegenteil, ich glaube, man kann auch sagen, digitale Tools sind durchaus auch eine Chance für gutes Altwerden. Also vom Smart Home tatsächlich bis zur virtuellen Erfahrung. Ich kann virtuell Städten meiner Kindheit besuchen oder Menschen begegnen.
So ist es. Das sind die Chancen. Es gibt aber auch Risiken dabei. Wenn ich zum Beispiel kein Geld habe und die Zahl derer, die in Armut hier in der Stadt leben, wird immer größer. Es hat sich seit 2005 die offizielle Zahl verdreifacht. Dem müssen wir Rechnung tragen. Da geht es nicht immer nur um die Frage, kann ich damit umgehen, sondern kann ich mir das überhaupt leisten? Ja. Und das heißt, hier muss die Stadt auch viel mehr Fördermöglichkeiten zur Verfügung stellen, um diesen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft, gerade in der Digitalisierung, gerade wenn ich einen Termin irgendwo ausmache und kann das nur über Smartphone oder über den Laptop, dann muss das leichter gehen, auch das Bezahlsystem zum Beispiel im Bus. Das schaffen viele, vor allen Dingen auch behinderte Menschen gar nicht mehr. Blinde Menschen können diese Geräte gar nicht sozusagen richtig bedienen. Und das ist das, was wir heute schon sehen und wir ahnen förmlich, wenn die Zahl größer wird, dass da Probleme auftreten.
Digitale Kompetenz wird, glaube ich, mit den Babyboomern auch im Alter sehr verbreitet sein. Aber wenn Sie Armut sagen, ich glaube, was wir uns auch klar machen müssen, aus Armut resultiert auch sehr viel anderes, was gutes Altwerden erschwert. Zum Beispiel ist Armut eine ganz wesentliche Kategorie fürs Einsamsein. Wenn ich krank bin, wenn ich immobil bin, wenn ich eben auch arm bin, was oft miteinander zu tun hat, dann habe ich es viel schwerer, nicht nur formal die Wohnung zu verlassen, sondern es ist auch einfach, es ist viel schwieriger, Hürden zu überwinden, soziale Netzwerke zu stärken. Also Armut ist nicht nur als solche zu bekämpfen, sondern wir müssen auch wissen, wenn wir das nicht tun, dass wir sehr viele Folgethemen haben werden. Zum Beispiel Einsamkeit, dass die fast schon eine Volkskrankheit genannt werden kann und auch zunehmen wird, übrigens mit neuen Altersgenerationen, also Babyboomer, von denen ich gerade sagte, sind vielleicht viel besser aufgestellt. Auch die haben Risikofaktoren, nochmal sehr vereinsamt durchs Alter zu gehen.
Ihr Computer ist defekt, die Waschmaschine hat den Geist aufgegeben und den lang ersehnten Erholungsurlaub können Sie sich auch nicht leisten. Wussten Sie eigentlich, der SoVD Hamburg ist nicht nur mit persönlichen Hilfen im Sozialrecht an Ihrer Seite. Mit dem SoVD Hilfsfonds greifen wir bedürftigen Menschen in finanzieller Not ganz konkret unter die Arme. Melden Sie sich bei uns und wir kommen ins Gespräch. Alle Infos finden Sie in unserer Podcast-Beschreibung.
Wir wissen ja den Zusammenhang von Armut und Krankheit. Nicht? Wer arm ist, ist zunehmend kränker. Und wer arm ist, das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, stirbt auch deutlich früher als andere. Das heißt, die Lebensqualität mit Armut nimmt richtig deutlich ab. Und das müssen wir sehen und sagen, da gibt es unterschiedliche Chancen, wenn man alt wird, in der Gesellschaft sich überhaupt zu bewegen. Wir verfolgen ja das Thema Seniorenzentren in der Stadt. Verweis mal darauf, dass München beispielsweise 32 solcher Zentren hat und noch ein paar Spezialzentren, wo die ältere Generation hingehen kann und ganz verschiedene Dinge auch mitmachen kann oder auch selbst einbringen kann, wo Armut ein Thema ist, wo geholfen wird, wo beraten wird aus einer Hand und wo der Hausbesuch, der ja hier in Hamburg zentralisiert ist.
Der präventive Hausbesuch, meinst du?
Der präventive, der ist ja, ja gut ja. vom Grundsatz. Ja. Nur der gehört in ja. diese Zentren, ja. damit sie vor Ort auch helfen können, die Menschen aus der Einsamkeit in solche Zentren holen können. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ja, Herr Wicher, also das ist natürlich ein Dreh- und Angelpunkt für eine Stadt, in der ich gut alt werden kann, wenn ich Orte habe, an denen ich wirklich außer Haus mich treffen kann. Die Alten- und Servicezentren in München, das ist jetzt offensichtlich eine sehr gute Idee, aber ich würde sagen, wir haben natürlich ähnliche Einrichtungen nicht in einem Verbund. Auch in Hamburg, die gibt es durchaus, Nachbarschaftsheim St. Pauli, sehr niedrigschwellig, es gibt Stadtteilzentren. Aber grundsätzlich ist die Idee natürlich, dass ich einen Anlaufpunkt habe für völlig unterschiedliche Dinge unter einem Dach finde, zum Beispiel Kultur, Bildungsangebote, vielleicht sogar Sport, Bewegung, Spiele, Angebote, mich am selben Ort aber auch engagieren kann. Also jemand finde, der mich vermittelt, der mein Engagement braucht, am selben Ort Informationen vorzufinden. Also was heißt es, in Rente zu gehen? Was heißt es, ich brauche einen Heimplatz? Informationen nicht nur für Ältere, sondern auch für Angehörige. Das wäre auch sehr wichtig an so einem Ort. Und ich glaube, dass es einfach am Ende genau die Orte sind, die es ermöglichen, dass ich, ob ich arm bin oder nicht, einfach eine Chance habe, unter Menschen zu gehen, teilzuhaben. Das können am Anfang ja sehr niedrigschwellige soziale Beziehungen sein. Und sei es nur, dass ich dort irgendwo Kaffee trinken kann. Und je niedrigschwelliger diese Häuser überhaupt sind und je weniger ich konsumieren muss, ich muss da einfach mal die Chance haben, da reinzugehen. Einladen müssen sie sein, ohne mich sofort in ein Programm zu zwingen. Das ist, glaube ich, eine Antwort auf so viele Themen, die das Altwerden an Herausforderungen mit sich bringt oder eben auch als Chance.
Das Tolle ist ja, man lernt dort auch Menschen kennen, die im gleichen Alter sind, die für ähnliche oder gleiche Probleme haben wie ich. Man tauscht sich aus, man hilft sich gegenseitig und das schweißt ja auch so eine Gemeinschaft vor Ort in den Quartieren zusammen. Findet, dass solche Seniorenzentren überfällig sind in Hamburg. Sie brauchen, das muss man eben auch sagen, Hauptamtlichkeit. In München sind, glaube ich, 3 oder 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort tätig. Das ist notwendig, damit das kontinuierlich läuft und die Menschen sozusagen ein Angebot finden. Ich will noch auf einen Punkt eingehen. Unsere Behörden sind ja, ich sag mal so, auseinanderdividiert. Also ne, wenn ich jetzt sage, ich habe kein Geld und gehe jetzt zufällig zu einer Wohngeldbehörde, dann sagen die mir, nee, da bist du falsch, du musst erstmal zu einer Grundsicherungsbehörde, weil erstmal klären muss, hast du Anspruch auf Grundsicherung. Und das kann man dort anders regeln. Da kann man Menschen haben, die einem Auskunft geben und sagen, ja, du hast kein Geld, jetzt gucken wir mal, wo hast du eigentlich einen Bedarf. Und wir stellen den Antrag. Wissen Sie, wie lang ein Antrag ist für Grundsicherung?
Nein, den nicht, aber grundsätzlich habe ich schon Anträge stellen müssen.
Ja, ich wollte Ihnen das sagen.
Die mich sehr überfordern, trotz Hochschulabschluss.
19 ja. Seiten, das überfordert einen schon von der Menge. Und wenn man da in die Inhalte guckt, das ist einfach grausig. Also hier entbürokratisieren und Hilfen bereitstellen aus einer Hand, das wäre eine tolle Möglichkeit. Die kostet nicht viel. Ne? Wird ja immer gesagt, wir können uns das nicht leisten. Das rechne ich vor, das kann sich die Stadt Hamburg leicht leisten.
Ja, zumal sie natürlich an anderer Stelle dadurch auch gewinnt, jemand, der eine Sozialberatung eigentlich bräuchte, geht ja wahrscheinlich nicht sofort los, um zu sagen, ich brauche bitte, aber an einem Ort, an dem ich sowieso bin und ich sehe die Möglichkeit, es spricht mir jemand an, natürlich habe ich dort auch die Chance, mich über viele andere Themen dort zu informieren. Was Sie aber sagten, auf Behördenebene, also Stadt, gilt natürlich auch tatsächlich insgesamt für die altersfreundliche Stadt, das ist ein Querschnittsthema. Das nützt uns überhaupt gar nichts, wenn jemand offene Seniorentreffs hier macht und dort über Gesundheit nachdenkt oder demografische Wandel in der Innenbehörde wiederum anderes bedeutet. Das muss grundsätzlich am besten, ich kenne das nur aus kleineren Städten, als Stabsstelle wirklich angesiedelt sein. Es ist ein Thema, das wir, glaube ich, um das wir nicht umhin kommen, das sagten wir schon, Altersfreundlichkeit ist kein Beiwerk in unseren Kommunen oder auch Landkreisen. Das ist ein zentrales Thema für die Zukunft. Das müssen wir da ganz oben schreiben und natürlich auch im Querschnitt uns ansehen. Sie hatten aber noch ein anderes, sehr spannendes Stichwort erwähnt, nämlich ich kann an Trefforten, an wirklichen Stadtteil- oder Servicezentren verschiedene Menschen treffen. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, dass wir tatsächlich nicht nur in unserer Gruppe bleiben, sondern die Chance haben, im Alter oder vielleicht ganz grundsätzlich auch an öffentlichen Orten lernen, dass wir Diversität auch aushalten, dass wir wirklich auch auf andere Generationen stoßen, auf Menschen anderer Herkunft. Auch das ist, glaube ich, ein Thema, was wirklich dann gelingt, wenn wir uns sehr konkret vor Ort treffen.
Vielleicht darf ich da nochmal sagen, also das ist ja im Moment hochaktuell. Die Frage der Ausländerfeindlichkeit beispielsweise nimmt ja in dramatischer Weise zu. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns dabei nicht selbst schädigen. Wir werden die Menschen, die aus dem Ausland kommen, ganz dringend notwendig haben, um zum Beispiel, was im Alter auch wichtig ist, die Pflege zu organisieren. Wer macht denn das? Wir haben einen riesen Facharbeiter- und Facharbeiterinnenmangel und da müssen wir entgegensteuern. Und eine wichtige Frage dabei ist, wie sehr könnten sich die Menschen, die hierher kommen und hier arbeiten wollen, wohlfühlen? Und das geht nicht, indem ich Ausländer beschimpfe und sie sozusagen nach außen weise. Also das, was wir jetzt gerade gehört haben, diese Versammlung, wo die Menschen mit ausländischer Herkunft massenweise zurückgeführt werden sollen, das sind Themen, die schaden uns und unserem Wohlstand und das muss jeder wissen.
Zuzug oder Fachkräftemangel ist ja das eine, aber tatsächlich, wir haben auch Menschen, die einfach mit anderer Prägung oder mit anderen Voraussetzungen hier alt geworden sind. Und jemand, der beispielsweise in den 60er Jahren kam, als Gastarbeiter in Kohlenminen gearbeitet hat oder am Fließband, der ist oft schneller gealtert, hat andere Bedarfe, hat womöglich nicht Zugänge und gute Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem erlebt in der Biografie. Auch das ist mir schon in Kommunen begegnet, dass es da tatsächlich eine ganz andere Art der Altenarbeit braucht, womöglich auch aufsuchende Arbeit oder ein Verständnis dafür, dass ich nicht gepflegt werden will im Heim, wo ich doch eigentlich glaube, die Familie ist zuständig. Also da müssen wir uns tatsächlich auch noch öffnen für völlig andere kulturelle Bedarfe, beispielsweise auch mal einen Blick nehmen. Eine queere Community, wenn ich ein Leben lang als schwuler Mann diskriminiert war, tatsächlich ausgeschlossen, wenn ich kriminalisiert wurde, dann ist das ein riesiger Unterschied. Dann möchte ich womöglich auch nicht in jeder Institution nach wie vor diskriminiert werden. Dann brauchen wir wahrscheinlich spezifische Angebote. Sowas gibt es. In Zürich gibt es ein im Entstehen befindliches Wohn- und Pflegeheim wirklich für die queere Community. Wir müssen aber auch an die Regeleinrichtungen denken. Auch die müssen sich öffnen. Auch die müssen natürlich wahrnehmen, es sind nicht alle alt und müssen irgendwo betreut werden, sondern wir haben verschiedene Lebensläufe, verschiedene Bedarfe, auch verschiedene Altersgenerationen. Das hatten wir ja schon mit den Babyboomern.
Es gibt enorme Herausforderungen. Ich möchte aber auch mal an einen Punkt anknüpfen, wo ich finde, dass die Stadt was richtig Gutes macht.
Auch da sehe ich auch viele Punkte.
Das weiß ich. Aber ja, wir sollten das auch sagen, dass hier einiges voranbewegt wird. Zum Beispiel der niedrigschwellige Zugang zum Gesundheitssystem. Also Stichwort sind da diese Gesundheitskioske, aber es gibt natürlich eine ganze Menge anderer Angebote. Und das führt natürlich dazu, dass das erstens vor Ort ist, also keine so weiten Wege. Und dass das Bewusstsein, dass ich mich gesund ernähren muss, dass ich gesund leben muss und so weiter, dadurch natürlich erheblich gefördert wird. Dieser Beratungsaspekt, glaube ich, ist eine gute Sache. Absolut. Was auch gut ist im Moment, wir haben ja, eine Fehlbelegung mit Ärzten. Also ich sage mal, einige Arztgruppen stapeln sich in manchen Stadtteilen. Das wollte ich jetzt nicht negativ sagen, sondern das ist deren Interesse. Die Kassenärztliche Vereinigung ist ja jetzt dazu übergegangen, dass sie zumindest einmal gesagt hat, jawohl, wir gründen selbst einen Kassenarztsitz dort, wo Bedarf ist. Das haben sie jetzt in Rahlstedt gemacht, im Bild steht, scheint der Bedarf auch hoch zu sein. Und da hat die Stadt, aber auch wir als Sozialverband, ich finde, gute Verdienste, dass das in Gang gekommen ist. Und das, finde ich, sollte man mal lobend erwähnen, damit das auch weiter betrieben wird. Ich würde aber gerne noch mal auf Wohnungsbau.
Vielleicht noch ein Punkt, ja, dazwischen. Gesundheitsberatung ist natürlich, wie so vieles, einfach sinnvolle Prävention und am Ende auch kostensparend. Also auch das müsste, glaube ich, viel häufiger bei vielen Themen mit einbezogen
sein. Da wird sich Herr Lauterbach freuen, der ja im Moment auch Geld sucht, seine Reform sozusagen umzusetzen.
Wollen Sie es ihm sagen, Herr Wicher?
Das machen wir. Ich bin ja auch auf Bundesebene unterwegs. Ja, das ist kein Problem, wenn ich ihn treffe. Das ist ja sehr umtriebig, also kommen wir da nicht ins Gespräch. Das Thema Wohnen geht uns sehr durch den Kopf. Vor allen Dingen der insgesamt nachlassende Wohnungsbau, aber vor allen Dingen auch in den Sozialwohnungen. Sozialwohnungsbau heißt auch, preiswerten Wohnraum für die Zukunft bereitstellen. Der muss barrierefrei sein, das ist klar, sonst nützt das nichts, also für die ältere Generation. Wichtig ist aber, dass das in Gang kommt. Und da würde ich gerne mal fragen, wie da Ihre Auffassung ist, wie wir da sozusagen so einen Schritt vorankommen, was ist notwendig für die ältere Bevölkerung?
Also vielleicht insgesamt nochmal zum Thema Wohnen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dafür, dass ich wirklich gut altern kann. Jeder, jede, jetzt wirklich unabhängig auch von Einkommen oder sozialem Status, möchte so lange wie möglich, so selbstbestimmt wie möglich und selbstständig zu Hause alt werden. Aging in place, zu Hause alt werden. Es ist sogar ein wissenschaftliches Konzept, das das beschreibt. Und dafür müssen wir alles tun, glaube ich, im Bereich sozialer Wohnungsbau. Genauso wie bei Menschen, die Eigentum besitzen. Da müssen unsere Strukturen so sein, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich wirklich gesund altere, dass Beratung gibt für mich, wie kann ich das barrierefrei einrichten. Was zum Thema Wohnen und Alter auch sehr spannend ist, also ich komme jetzt wieder mit meinen Babyboomern, wir können, glaube ich, schon sagen, es ist auch dort Armut ein Thema, vor allem Frauen, Menschen mit gebrochener Berufsbiografie. Aber im Großen, in der Mehrheit, sind neue Altersgenerationen durchaus vermögend und das betrifft auch das Thema Wohnen. 2/3 der Babyboomer gehen mit Eigentum in die Rente oder wohnen sehr günstig, sodass wir eigentlich, wenn das Thema Wohnraumknappheit auf den Tisch kommt, womöglich eine falsche Verteilung haben. Denn viele unserer Generation, geburtenstarke Jahrgänge, sind in den 80er, 90ern aufs Land gezogen. Das Eigenheim war erschwinglich. Irgendwann sind Partner oder Kinder weit entfernt. Das heißt, die Chance, in einem eigentlich zu großen Haus alt zu werden, bedingt nicht nur die Möglichkeit, vielleicht selber einsam zu werden, sondern ist gar nicht immer erwünscht. Also der große Garten wird irgendwann zur Last. Aber die Chance, dann in der Stadt oder irgendwo eine kleinere Wohnung zu finden, die ich bezahlen kann, die ist sehr gering. Könnten wir aber einen Tausch organisieren, dann wäre das natürlich auch für sozial Schwächere oder für Familien sehr, sehr hilfreich.
Tausch ist eine Möglichkeit, löst aber das Problem nicht.
Ist auch sehr schwer zu organisieren,
muss ich dazu sagen. Das geht schon, ja. Das kann man machen. Aber es wird das Problem insgesamt der Wohnungsknappheit und der Knappheit an preiswerten Wohnungen nicht lösen. Ich will Ihnen gar nicht widersprechen bei dem, was Sie sagen, denn Sie haben ja einen wissenschaftlichen Hintergrund und wissen das unter Umständen
ganz viel, praktisch.
Ganz viel
besser als ich. Die Körperstiftung ist nicht eine wissenschaftliche Einrichtung. Wir bringen Entscheider zum Beispiel aus Kommunen zusammen und schauen uns in anderen Städten international
aber lassen Sie mich
oder in Deutschland an, wie es funktionieren kann mit der Altersfreundlichkeit.
Ja, Sie haben ja gesagt, da haben Sie möglicherweise auch recht, dass die jetzigen Babyboomer mehr Eigentum haben und Vermögen haben als die bisherigen Menschen, die alt geworden sind. Aber irgendwann hört das auch auf mit dem Babyboomer. Und wenn wir uns die Rentenentwicklung angucken, dann muss man sagen, da wird einem schwarz vor Augen. Unser Rentensystem an sich ist ganz gut, nur die Rentenhöhe nicht. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Jetzt 53% aller Rentnerinnen und Rentner in Hamburg, und Hamburg ist ja ein Hochlohnland, hat eine Rente bis 1.000 Euro. Die sind nicht alle arm. Einige haben Vermögen und so weiter und so fort. Nur wir wissen eben auch, dass der Mittelstand, der ja unsere Gesellschaft trägt, mittlerweile richtig in den Armutssuch hineingezogen ist. Und deswegen würde ich immer vorsichtig sein und sagen, da gibt es eine große Gruppe, Sie haben die Frauen benannt, die auch richtig Schwierigkeiten hat. Und wir haben ja Rekordbeschäftigung im Moment. Was immer nicht mitgesagt wird, ist, dass davon maximal die Hälfte überhaupt nur Vollzeit arbeitet. Und wenn Sie Vollzeit arbeiten und Sie sind als, man sagt ja manchmal beschönigend, Raumpflegerin unterwegs oder Friseurin oder sitzen an der Kasse des Supermarkts, dann werden Sie auch in 45 Jahren keine Rente erwirtschaften können, von der sie im Alter richtig leben können. Das muss man immer mitsehen. Und da sehe ich nicht nur die Rentenpolitik in der Pflicht, sondern auch Hamburg. Hamburg könnte zum Beispiel die Grundsicherung im Alter aufschlucken. Macht übrigens München auch. Mhm. München wird sozialdemokratisch regiert, könnten die Sozis ja mal hingucken, hier in Hamburg. Also da gibt es Möglichkeiten und wir dürfen die Stadt da nicht aus der Pflicht lassen.
Meine Frage ist jetzt eigentlich nochmal, wir haben vorhin schon über die Age-Friendly City gesprochen. Es gibt ja irgendwie so ein paar ganz große Vorbilder, an denen sich Hamburg orientieren könnte. Mir fällt dazu sofort Aarhus in Dänemark ein. Was macht Aarhus jetzt eigentlich so besonders oder warum sind die so vorbildlich?
Ist tatsächlich eine der Städte, die wir mit unserem Programm Expedition Age in City besucht haben, das heißt mit deutschen Bürgermeister, Bürgermeisterin, Demografieverantwortlichen, um vor allem auch zu sehen, was macht Aarhus spezifisch gegen das Problem Einsamkeit. Grundsätzlich sind in Dänemark Städte in viel größerem Maße als hier verantwortlich für Gesundheitsdienstleistungen, für Heime und ist insofern in seinem Health and Care Department sehr, sehr gut ausgestattet, kommt uns erstmal traumhaft vor in einer 300.000 Euro Stadt, 5.000 Mitarbeitende, machen aber auch umgekehrt wirklich eine ganz hervorragende Arbeit, sehr viel Prävention, sehr viel, was wir hier vertieft haben, Orte, die Menschen anlaufen können, zum Beispiel ähnlich wie München, womöglich sogar noch etwas weiterentwickelt, Stadtteilzentren, die wirklich offen sind, die einladend sind, die hauptamtliche Menschen haben und Angebote, Kurse und Ähnliches. Aber was, glaube ich, sehr skandinavisch ist, auch eine Vertrauenskultur mit an Bord haben und Menschen einfach auch Räume zur Verfügung stellen. Also ich muss ja nur, weil ich älter bin, auch nicht laufend bespielt werden. Man muss mir nicht nur irgendwas bieten. Ich bin, da gibt es viele Beispiele, auch in der Lage, selber zu organisieren. Ich habe meinen Chor, ich habe meine Parkinson-Selbsthilfegruppe oder meine Band. Und da könnte man im Folkestated in Aarhus einfach sagen, ich brauche einen Raum. Und es würde so weit gehen, dass man mir sogar einen Schlüssel gibt. Und ich könnte da auch rein, ohne dass jemand da ist. Damit sind natürlich Räume und Anlaufstellen noch mal in einem anderen Maße attraktiv. Es gibt dort auch Mittagstisch, es gibt einfach niedrigschwellige, witzige Sachen, zu denen ich kommen will, ein Männerfrühstück oder Ähnliches. Und die ganzen Orte sind wiederum verknüpft auch mit digitalen Angeboten. Es gibt eine Plattform, die heißt, kann Dänisch nicht aussprechen, Genlyd, also Echo übersetzt. Eine Plattform, an der ich jetzt wirklich als älterer Mensch Kontakte knüpfen kann, Informationen holen, ich kann dort eine Gruppe anregen, kann aber auch sagen, jemand will mit mir am Freitag spazieren gehen. Und diese digitalen Plattformen werden wiederum verknüpft mit den realen Orten. Ich bin dort gehalten oder ich bin eingeladen, nachzudenken über meine Stadt, aber ich kann es tatsächlich wieder vor Ort dann auch nochmal mit Aktivitäten füllen. Also das war ganz herausragend und vielleicht auch, was auch Mitarbeitende aus Hamburger Behörden fasziniert hat, grundsätzlich ein Verständnis von der Verwaltung, die sagt, die Bürger müssen uns gar nicht brauchen. Dann ist es gut. Also die Bürger müssen so begeistert sein, dass sie uns eigentlich überhaupt gar nicht mehr anrufen. Sie müssen so viel gute präventive Angebote haben. Und aus Dänemark kennen wir auch schon sehr früh den präventiven Hausbesuch, der spannenderweise auch gestartet wurde als präventive Idee, um Kosten zu sparen. Meint präventiver Hausbesuch, ich habe die Möglichkeit, in Dänemark sogar das Recht, einen Besuch, der kann zu Hause, kann aber auch woanders stattfinden, zu erwarten von Senior Counselor, von Beratern, die mir ab dem 75. Geburtstag gern jährlich Informationen geben. Ich möchte wissen, zum Beispiel, was Sie sagten, ich brauche soziale Beratung. Ich möchte einfach über mein Leben reden. Ich habe eine Krankheit. Ich weiß nicht, wie ich in Sachen Wohnen mir behelfen soll. Und es gibt informative Gespräche. Es gibt eine Verweisberatung. Und es ja, ist einfach die Möglichkeit, wirklich mit jemand, der was von der Sache versteht, mir selber über meine Lebenssituation klar zu werden. Und was wir auch zunächst befremdlich, aber dann doch spannend fanden, so ein Treffen, so eine Beratung hat sogar zum Ziel, so was wie eine feste Vereinbarung zu machen. Also nicht, man geht wieder, sondern Ziel, man sollte so lange wie möglich selbstständig leben. Was kannst du dafür tun? Wir als Stadt beraten dich, aber was ist für dich wichtig? Und dann wird auch hinterher nachgehakt. Bist du denn tatsächlich regelmäßig zur Vorsorge oder hast du dich jetzt bemüht um? Also eigentlich wirklich ja, spannende Ideen. In Hamburg wird jetzt auch eine präventive Hausbesuch eingeführt, aber ich glaube, das ist in einem Maße in anderen Ländern oder spezifisch Dänemark verbreitet, ja, das wir uns wohl nicht leisten könnten, aber sollten.
Wir können uns das leisten, das ist die frohe Botschaft, das muss Politik umsetzen, ja. Auch bei knappen Haushaltsmitteln, das sprengt einen Hamburger Haushalt nun in keiner Weise. Worauf ich nochmal hinweisen wollte, ist, die Ideen sind ja auch viel offener, wenn es darum geht, Steuern und Abgaben zu bezahlen. Die Quote ist meines Wissens ja deutlich höher als in Deutschland. Aber da gibt es gar keine Ängste, weil die wissen, ich kriege das ja zurück. Und dieses Miteinander, das wäre ganz gut, wenn wir das hier kultivieren würden. Ich glaube, damit würden wir ordentlichen Schritt auch weiterkommen.
Ja, das, was dänische Kultur ausmacht, aber was uns schon aufgefallen ist, es war eine große Wertschätzung für das, was mir der Sozialstaat bietet oder was für die Allgemeinheit in der Kommune vorgehalten wird und eben auch umgekehrt. Ich kann mich dann als Bürger, Bürgerin auch darauf verlassen, ja. Die trauen mir was zu und dann ist es wahrscheinlich auch wiederum umgekehrt so, dann wird das Vertrauen auch weniger enttäuscht. Also in Vorleistung zu gehen als Kommune, das ist tatsächlich ein Mittel, das wir uns auch gut überlegen sollten.
Ja, aber es ist nicht nur, die trauen mir was zu, sondern wenn ich was nicht schaffe, dann weiß ich, ich kann mich auf die Kommune oder auf den Staat verlassen. Und ich glaube, dieses Gegenseitige, das macht das eigentlich aus und das sollten wir hier versuchen, auch in der Politik zu entwickeln, wenn es um die Frage geht, Steuererhöhung und ähnliches mehr. Das wird ja wie ein Schreckengebilde hier aufgebaut und in Wahrheit hilft es den Menschen ja weiter.
Was solche Orte in Dänemark auch ganz, ganz aufregend macht, es gibt dort nicht nur den klassischen Kanon, den wir uns so vorstellen, gibt einen Kaffee und gibt irgendwie zwei Kurse, sondern es gibt zum Beispiel auch die Verschränkung solcher Orte mit Ausstellung von Welfare Technology. Es ist also mit Objekten, mit Hilfsmitteln, die mir ganz praktisch gutes Altern ermöglichen. Es gibt Ausstellungen, die mir als älterer Mensch oder auch meinen Angehörigen zugänglich ist. Und da kann ich sehen, was gibt es an ganz innovativer Treppenaufgang, Rollator, tremorsicheres Essbesteck. Und ich kann das nicht nur dort anschauen, ich kann es leihen, ich kann es erproben. Da wäre auch mal irgendwas für mich. Es wird eine Rückmeldung erwartet. Konnte dein Großvater damit umgehen? Also tatsächlich zu sagen, wenn wir schon einen Ort haben, der öffentlich ist, dann machen wir da auch mehr als nur einfach Menschen bespaßen. Oder umgekehrt, es gibt Treffpunkte für Ältere, wo sowieso Menschen sind. Also beispielsweise in einem Bürgerbüro.
Ja, also ich glaube, Vertrauen zu schaffen, niedrigschwelliger zu werden, das sind ziemlich gute Eckdaten, um jetzt auch vielleicht in Hamburg neue Seniorentreffs zu entwickeln. Ich glaube, es ist auch wirklich gut, über den Tellerrand zu schauen, weil in anderen Ländern gibt es genau die gleiche Problematik. Wie gehen die damit um? Ich glaube, da könnte Hamburg sich doch noch an der einen oder anderen Stelle einiges abgucken. Frau Heist, vielen Dank, dass Sie da waren. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir konnten nur einen ganz kleinen Teil beleuchten. Wir werden weiter dranbleiben. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch herzlich für das angenehme und anregende Gespräch.
Das war Sozial geht immer. Der Podcast des SOVD Hamburg. Abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns dort gerne eine gute Bewertung ab. Oder Sie schicken uns Ihr Feedback an info@sovd-hh.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Bis dahin halten wir Sie auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. Oder besuchen Sie unsere Webseite sovd-hh.de.